Wenn ihr Menschen, sag mal, die Geschichte dieses Mannes aus Nazareth erzählen müsstet, dann ist das ja immer so die spannende Frage, wie erzählt man diese Geschichte? Man kann Geschichten, auch Lebensberichte, ja immer auf ganz unterschiedliche Weise erzählen. Und ich weiß nicht, wie ihr das machen würdet, was ihr so hervorheben würdet. Das ist ja eine ganz individuelle Geschichte. Wenn wir auf die vier Evangelien blicken, die wir im Neuen Testament finden, dann finden wir dort auch vier unterschiedliche Weisen, wie vom Leben Jesu erzählt wird. Und die einzelnen, sag mal, Evangelisten hatten ihre unterschiedlichen Schwerpunkte dann auch, haben für sich eben so geschaut, was ihnen wichtig ist. Und wir haben zum Beispiel am Donnerstag in der Bibelstunde aus dem Matthäusevangelium dann nochmal den Predigtext vom letzten Sonntag gelesen, wo Jesus ja ein Gleichnis erzählt. Also man kann die Geschichte Jesu auch anhand von Gleichnissen erzählen und vortragen. Wenn wir bei Johannes gucken, dann ist eine Geschichte oder ist ein Punkt, die für Johannes wichtig waren, so die Wundergeschichten. Johannes beginnt ja gleich auch mit der Hochzeit zu Kana und macht ja gleich auch am Anfang deutlich, er hat ja keine Weihnachtsgeschichte, macht das so auf seine Weise, eher so philosophisch dann auch, und es ist sehr schnell klar, um wen es hier geht. Und dann beginnt er eben sehr schnell mit dieser Wundergeschichte von der Hochzeit zu Kana. Und dann schließen sich noch sechs weitere Wundergeschichten an. Also für Johannes waren diese Wundergeschichten wichtig, um diesen Mann den Lesern, seinen Lesern dann auch vorzustellen. Und eine Wundergeschichte war dann die Wundergeschichte von der Speisung der 5000. Also Jesus war dann am See Tiberias und dort am See, und viele Menschen kamen zu ihm, weil das hatte sich schon rumgesprochen, dass dieser Mann irgendwie eine Begabung hat, die übernatürlich war. Man hat von den Wundern gehört, man hat die Zeichen gesehen, und viele Menschen machten sich auf den Weg zu ihm hin, um zu hören, was dieser Rabbi Neues von, Gott zu sagen hat, was dieser Rabbi Neues zu erzählen hat von dem Leben mit dem Gott, der von, man kann ja wirklich fast sagen, vom Anbeginn der Zeit mit seinem Volk unterwegs war. Und dann kamen sie, und dann kam es eben zu dieser Situation, dass sie irgendwann, weil, also dagegen bin ich ein Waisenknabe, Jesus hat immer sehr lange gepredigt. Also wenn ihr das Gefühl habt, ich predige lang, dann geht mal zu Jesus und hört euch seine Predigten an, die sind lang. Und dann irgendwann kriegten die Leute dann das Problem, dass der Magen knurrt und sie brauchten was zu essen. Und dann kommt eben diese Geschichte von diesem Wunder der Brotvermehrung, die Jünger verteilen dann das, was sie haben, und alle werden satt. Und dann bekommt diese Geschichte so eine ganz eigene Dynamik. Sie gehen zu Jesus hin und wollen ihn zum Brotkönig machen, so könnte man das übersetzen. Wollen ihn zu dem machen, der ja für das sorgt, der, was man zum Leben braucht, der für das sorgt, was so das Lebensnotwendige ist. Und Jesus bekommt das so mit und sagt, das ist nicht das, was ich will, zieht sich zurück. Und dann bekommen die Leute aber mit, dass er wieder an einem anderen Ort anzutreffen ist, und sie reisen ihm hinterher. Und dann beginnt eine interessante Geschichte, die eben auch etwas mit dieser Brotwundergeschichte zu tun hat. Denn Jesus beginnt mit den Leuten ein Gespräch, und es geht eben dann darum, dass der Mensch Brot des Lebens braucht. Und man kommt auf diese alte Geschichte, die wir gerade eben gehört haben, von dem Manna, also von dem, was Israel bei diesem Gang der Läuterung durch die Wüste diese 40 Jahre täglich erlebt hat. Die Frage war, wir haben es ja gerade gehört, wo bekommen wir eigentlich das her, was wir zum Überleben brauchen? Und dann kam eben diese Geschichte mit Manna und mit Wachteln, also so ein Honigkuchenbrot, eben einigermaßen kross und irgendwie süß. Und das bekam das Volk dann eben jeden Tag dargereicht. Und sie sollten es einsammeln. Und auf diese Geschichte kommt Jesus dann zurück, weil sie auch im Volk natürlich bekannt war. Dieses Zeugnis war im Volk auch bekannt, und man begann eben darüber dann ins Gespräch zu kommen. Und dann gibt es eben so diese Geschichte, man könnte eben sagen, dass Jesus sich irgendwie mit diesem Manna identifiziert. Und er sagt aber auch, dass das Manna, was ihr bekommen habt, das ist nicht das, was Mose euch gegeben hat, sondern das kam von Gott. Gott hat es euch gegeben, damit ihr in der Wüste überleben könnt, damit ihr durch diese Zeit der Läuterung auch hindurchkommt. Und Jesus fängt dann eben an, darüber zu reden, dass er das Brot des Lebens ist und lädt die Leute dann ein. Er ist das neue Manna, so könnte man es dann beschreiben. Wenn man die Geschichte dann weiter sich anschaut, also in Johannes 6, dann entdeckt man irgendwann, oh, jetzt wird es aber wirklich schwierig. Ich lese euch nochmal ein paar Verse aus dem 6. Kapitel vor. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit, wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Geht dann noch ein bisschen weiter und am Ende lesen wir dann, dass viele dann gesagt haben, nee, jetzt können wir nicht mehr mit diesem Rabbi unterwegs sein, weil das, was er hier fordert, das war auch mal so ein alter Vorwurf, ja, ist ja eigentlich, was ist das, wenn man das Fleisch eines Menschen isst? Wir nennen das Kannibalismus. Und so gab es auch in den ersten Zeiten der Kirche immer wieder so diese Vorwürfe, weil wenn jemand sagt, das ist mein Leib für euch gegeben, nehmt und esst, man weiß ja nicht, was die da dem Brot irgendwie untermischen. Und deswegen kam man auch auf so ganz schräge Geschichten. Und die Jünger oder viele von denen, die mit Jesus gegangen sind, haben damals gesagt, nee, das wird uns jetzt, zu was eigentlich? Aber sie ging weg und die Jüngerschar verkleinerte sich. Die Frage, die Jesus gestellt wurde, wo dieser Abschnitt auch eine Antwort drauf ist, ist die Frage der Menge, was sollen wir eigentlich tun? Weil Jesus hat schon diese Unterscheidung gemacht, das ist eben das Brot für den täglichen Bedarf, aber es gibt eben dieses lebendige Brot, dieses Brot des ewigen Lebens. Und da hatten die Menschen eine Sehnsucht nach und fragten dann, was müssen wir tun? Weil das wussten die Menschen schon damals, wenn du etwas erreichen willst, wenn du etwas haben willst, musst du dafür etwas tun. Und Jesus antwortet dann, und das wiederholt sich hier nochmal, was ihr tun müsst, ist glauben. Ihr müsst an mich glauben. Und dadurch bekommt ihr etwas von diesem Brot des Lebens, von diesem lebendigen Brot, von diesem Brot, was eben nicht immer wieder dann neu gekauft werden muss. Und wie gesagt, es steht in dieser Beziehung zum Manna. Also keiner von uns hat das je gegessen. Also ein paar haben versucht, das irgendwie dann nachzubacken und so, aber wir wissen gar nicht hundertprozentig, was das war. Wir wissen nur eins. Der Mensch, damals wie heute, guckt halt, dass er erstmal möglichst viel hat, dass er heute über den Tag kommt und morgen dann vielleicht auch noch über den Tag kommt. Weil was man erstmal hat, das nimmt mir ja keiner mehr weg. Und so war das dann auch bei den Israeliten und bei dem Manna. Sie haben eingesammelt auch für den nächsten Tag. Das war eigentlich genau das, was sie nicht tun sollten, sondern an jedem Tag neu sollten sie dieses Brot empfangen. Und dann am nächsten Tag merkten sie eben, dass dieses Brot anfing zu stinken. Das ganze Lebendige war irgendwie, also das Kraftgebende war raus und man konnte es wegwerfen. Ja, sagte Gott, das liegt daran, ihr sollt nur das nehmen, was ihr für diesen Tag braucht. Ausnahme der Tag vor dem Schabbat. Da nehmt für einen Tag mehr von diesem Brot. Und das Wunder war auch, das hat dann hinterher nicht gestunken, das ist nicht vergammelt. Aber die eigentliche Anweisung war, sammelt für einen Tag. Weil alles das, was ihr dann über den Tag hinaus sammelt, ist etwas, was unter euch verfault. Interessant. Jesus, der ja dann davon spricht, dass er das Brot des Lebens ist, als er gefragt wurde, eben, was man tun soll, redet eben nicht in einer Weise über dieses Tun, dass man da etwas ansammeln könnte. Also hätte er sagen können, arbeite fleißig, dann. Und wenn du dann mehr arbeitest, dann hast du umso mehr. Nein, Jesus nimmt seine Leute mit auf diesem Weg des Glaubens und sagt, ihr müsst an mich glauben. Und das ist jetzt die Frage, was das ist mit diesem Glauben. Und mit dem Glauben kann man ja auf unterschiedliche Weise auch umgehen. Zum Beispiel so wie die Israeliten damals Manna versucht haben, für mehrere Tage irgendwie dann einzulagern. So kann man auch mit dem Glauben umgehen. Glaube kann sich immer auch wieder auf das einfach beziehen, was war. Und das gehört auch zum Glauben dazu. Israel ist ja auch aufgefordert, den Kindern das weiterzugeben, was die Väter und die Mütter mit ihrem Gott erlebt haben. Das gehört auch zum Glauben dazu. Aber das Wesentliche im Glauben ist eben nicht, dass ich mich immer an das erinnere, was war. Weil dann bekommt Glaube irgendwann so diesen musealen Charakter. Dann erinnern wir uns an Geschichten, die irgendwann mal wichtig waren, aber die heute ja, vielleicht dann nur noch irgendwelche Spezialisten interessieren. Nein, Glaube, und das ist eben auch das, wofür Glaube steht. Glaube kann man eben eigentlich nur im Christentum, oder mit Glauben kann man eigentlich nur im Christentum das beschreiben, was diese Gottesbeziehung ausmacht. Denn es geht nicht darum, irgendwie einen Bestand des Glaubens dann sich zu erarbeiten, anzusammeln und daran festzumachen, sondern der Glaube ist wie das Manna, etwas, was jeden Tag neu lebendig werden will. Glaube ist eben nicht, ich glaube das. Ich glaube an, sondern dieser Begriff Pisteuo ist ein Beziehungsbegriff, ein Begriff, der in Beziehung hineinlocken will. Und dann geht es eben nicht darum zu sagen, ich glaube an, sondern ich glaube dir, ich glaube meinem Herrn. Und das soll täglich immer und immer wieder neu auch lebendig werden. Eine Religion, ein Glaube, ein Christentum, was sich an dem festhält, was war. Wird ein Christentum werden, was in dieser Zeit keine Bedeutung mehr hat. Und ich würde auch sagen, zu Recht. Weil der christliche Glaube, dieses Beziehungsgeschehen, ich vertraue mein Leben diesem Mann dort an. Christlicher Glaube ist etwas, was immer wieder neu, jeden Tag lebendig werden will. Wo wir immer wieder neu jeden Tag herausgefordert sind, in den kleinen und manchmal auch großen Entscheidungen unseres Lebens, uns dann wirklich zu entscheiden, wem wir unser Leben anvertrauen wollen. Dazu sind wir immer wieder eingeladen. Und Jesus hat es dann deutlich gemacht, und hier spielt natürlich dann viel auch auf das Abendmahl an, Jesus hat das eben deutlich gemacht, ich bin nicht der, den ihr irgendwie aus der Vergangenheit wieder vergegenwärtigen müsst durch eure Liturgie, durch das, was ihr im Gottesdienst veranstaltet. Ich bin nicht der, der dort hängt, um dann sich immer wieder daran zu erinnern, was vor 2000 Jahren war. Das gehört auch dazu. Aber Jesus sagt, ich bin der, der in dir lebendig ist. Ich bin der, der in dir wirkt. Ich bin der, der in dir die Kraft ist, die du zum Leben über das Alltägliche hinaus dann auch brauchst. Ich bin der, der in dir gegenwärtig ist und dich begleitet auf deinem Weg. Und darauf gilt es, sich immer wieder einzulassen. Das ist das, wo wir immer wieder herausgefordert sind. Und lieber Jan, lieber Matthias, ich kann euch nur beglückwünschen, weil das macht man und lebt man am besten in Gemeinde. in Gemeinschaft, in einer verbindlichen Gemeinschaft von deren, die dann sagen, ja, das ist auch das, was mein Leben erfüllt und ausmacht. Und dann setzt man sich zusammen und sagt, was hast du denn heute erlebt mit deinem Herrn? Wie ist er dir denn begegnet? Und dann hört man unterschiedliche Geschichten, weil er doch jeden Tag unter uns lebendig gegenwärtig ist, oder? Oder sind wir als Kirche zu einem spirituellen Museum geworden, wo eben so ein bisschen Glut noch am Glimmen gehalten wird, aber das lebendige Feuer des Glaubens dann nicht mehr lodert? Nein, Nachfolge Jesu bedeutet, den, der in diese Welt gekommen ist, ganz an sich ranzulassen, sich durchdringen zu lassen und immer wieder neu das Wunder zu erleben, Gott ist gegenwärtig da, wo ich bin. Natürlich. So machen wir das immer, Ines und ich, in unserer Beziehung. Manchmal fühlen wir das, dass wir uns lieben. Das sind so die Highlights. Und dann können wir das auch nicht genug ausdrücken. Ja, manchmal wissen wir nur, dass wir uns lieben. Tja, die Gefühle, ich weiß nicht, wo sie geblieben sind. Vielleicht sind sie in der Gemeinde hängen geblieben. Ich weiß es nicht. Aber kennt ihr doch auch, oder? Ist doch nicht jeden Tag irgendwie so ein Schweben auf Wolke 7. Dann weiß man, dass man sich liebt. Und manchmal, auch diese Tage gibt es, da setzt man sich hin und erinnert sich an das, was gewesen ist. Und dann wird auch wieder etwas neu. Es geht nicht darum im Glauben, dass wir jeden Tag eine Wundergeschichte nach der anderen erzählen. Weil auch in der Beziehung zu unserem Herrn ist es so. Manchmal kriegt man uns nicht auseinander. Manchmal weiß ich, dass er mich liebt. Und manchmal muss ich mich daran erinnern. Aber darum geht es. Jeden Tag aufs Neue. Auch im Miteinander der Gemeinde, dass wir uns dabei behilflich sind, das immer wieder neu zu entdecken. Dass der, der Himmel und Erde geschaffen hat, gegenwärtig ist. In uns, in dir, um dir das zu geben, was du brauchst, um den Lebenshunger zu stillen. Immer wieder neu und ab heute dann in dieser Gemeinde, wieder ganz neu und anders. Wir freuen uns drauf. Amen.